Ja, Kindergottesdienst, dürft gerne nach oben gehen, dürft auch gerne bleiben. Es ist immer spannend, auch im Kindergottesdienst, wenn man irgendwas macht und die Kinder sind so ganz anders wie geplant. Dann weiß man ganz genau, ob man gut oder schlecht vorbereitet ist. Aber sonst geht nach oben, wenn ihr gerne möchtet. Ja, also auch von meiner Stelle aus einen guten Morgen. Die meisten werden es durch den Newsletter mitbekommen haben. Es ist auch angesagt worden, dass im Gespräch ist, mich als Gemeindeältester mitzuberufen. Diese Gedanken sind jetzt nicht neu, die sind auch schon länger im Gespräch, auch als Storch noch lebte und nicht krank war. Und er wollte halt auch diesen Dienst abgeben und dann haben halt die drei überlegt, wen sie berufen könnten und dann ist halt so der Gedanke auf mich gefallen. Da sage ich aber gleich noch was zu. Ja, heute Morgen Predigt. Es ist keine Predigt im klassischen Sinne von Bibeltext vorlesen und dazu eine Auslegung geben, weil ja auch ein bisschen ich etwas über mich erzählen soll, für die Leute, die mich nicht so kennen. Wir sind halt auch die Sonntagsgänger und nicht die Freitagsgänger. Die meisten kenne ich, die meisten kennen mich. Aber wie gesagt, ein bisschen Hintergrundinformation ist ja ganz gut. Wenn ich Geburtstag habe, dann sagt mein Vater schon mal an meinem Geburtstag, Junge, als du geboren worden bist, da lagen die Hunde auf der Straße. Es ist ja schon eine interessante Aussage, warum lagen die bei mir auf der Straße, als ich geboren worden bin? Gibt es mehrere Möglichkeiten. Vielleicht hatte einer schon eine Vision über mich gesprochen, dass ich irgendwie Hundezüchter werde. Das war aber nicht, ist auch nicht eingetreten. Die zweite Möglichkeit wäre, es war so knapp ins Krankenhaus zu kommen, dass mein Vater halt Vollgas geben musste und dadurch halt ein paar Hunde erwischt hat. Das war zum Glück auch nicht. Der Grund war der, an dem 5.4.1963, da bin ich geboren, das ist auch mein Alter, da war es so heiß wie im Hochsommer, sagte mein Vater. Und die Hunde hätten vor Erschöpfung auf der Straße gelegen. Jetzt kann man nicht überall auf der Straße liegen, Freiheitsstraße wäre schlecht oder in Köln, sondern die lagen auf der Straße in einem kleinen Dorf. Ich bin nämlich geboren in Rheinland-Pfalz. Meine Eltern kommen von hier, aber beruflich darunter gezogen. Und das war ein Dorf mit 3000 Leuten, Seelen. Die Straßen waren gepflastert, wenig befahren, also Hunde konnten liegen. Und soweit ich mich erinnere, war jedes dritte Haus, hatte so einen bäuerlichen Betrieb und da war auch so ein Misthaufen vor der Haustüre. Und so aus dieser Zeit, aus diesem Ursprung, da komme ich her. Und wir sind dann hier hochgezogen, als ich 6 Jahre alt war. Mein Bruder war 8, 2 Jahre älter oder 2,5. Und sind dann wieder zurückgezogen. Und meine Eltern gingen schon immer in die FEG. In der Pfalz war es Baptistengemeinde. Und sind dann aber auch in Wermskirchen wieder in die FEG gegangen. Wir Kinder dann dementsprechend mit und sind dann auch in dieser Gemeinde groß geworden. Jetzt war das halt eine sehr kleine Gemeinde, die war auch schon sehr alt. Das war mit einer der zweiten Gemeinden, die im FEG-Bund irgendwie gegründet wurde. Sie war auch weltmäßig überaltert, sag ich mal. Und es waren halt auch ganz, ganz wenig Familien und ganz wenige Kinder, also nicht so wie hier jetzt. Dementsprechend war auch das Angebot nicht unbedingt da. Und durch eine, ich glaube 1970 oder so, war so eine Zeltevangelisation in Wermskirchen. Und daraus entstand eine Kinderarbeit bei uns in der Gemeinde. Und diese Kinderarbeit, die ist wirklich groß gewesen, auch über Jahre, so mit 20, 30 fremden Kindern aus dem Umfeld. Und auch teilweise wurden die auch abgeholt. Und wie das dann so ist, aus Kinderstunden werden Jungscharen und aus Jungscharen werden Teamkreise, immer so fortlaufend. Und als wir dann auch älter geworden sind, dann haben wir halt auch so mit 16, 17 auch angefangen mitzuarbeiten in diesen Arbeiten, Jungschau und so und sind halt auch so die Sachen reingewachsen. Und als dann unsere eigenen Kinder geboren worden sind, wir hatten keinen Kindergottesdienst, da haben wir halt auch als Eltern gesagt, also wir würden schon ganz gerne für unsere eigenen Kinder was anbieten. Wir möchten also nicht so gerne jetzt die Kinder irgendwo hinschicken. Das haben wir auch dann gemacht. Wir haben dann auch Lehrgänge gemacht, so beim Bibellesebund oder so und sich da auch ein bisschen, so wie wir es hier auch machen, damit man so ein bisschen Konzept hat und sind dann in diese Aufgaben reingewachsen. Es war eine kleine Gemeinde, es waren eigentlich nur 3 junge Familien. Der Rest war halt, ich sag mal jetzt alt, mein Alter, aber meistens auch im Durchschnitt waren wir irgendwie, hat die Gemeinde 65 oder so im Schnitt, also anders wie hier, so vielleicht 35. Und ja, und diese Aufgaben, die da auch in der Gemeinde erfüllt worden sind, die haben halt nicht, du hattest nicht nur eine Aufgabe, du hattest meistens immer 2, 3, 4, 5 Aufgaben. Das war auf der einen Seite eine echte Herausforderung, weil man wächst an seinen Aufgaben, das waren eigentlich auch wirklich gute Zeiten, aber man kann sich natürlich auch denken, dass es auch sehr belastend manchmal war, weil man permanent irgendwie auch für Gemeinde unterwegs war und die ganze freie Zeit auch viel in Gemeinde ging. Und irgendwann war auch mal der Punkt erreicht, da waren wir so frustriert, dass auch die Gemeinde nicht wuchs, dass wir gesagt haben, boah Jesus, also wenn das jetzt so weitergeht, wir würden am liebsten gehen. Wir möchten uns auch mal irgendwo hinsetzen und mal nur genießen. Und wir möchten nicht immer irgendwas machen müssen. Und du kannst ja auch eine geistliche Arbeit nur machen, du musst ja auch deinen Input haben. Und wenn du da auch hinterher keine Zeit mehr hast, dann wird es ja ein bisschen schwierig. Und an diesem Punkt waren wir. Und da waren wir eigentlich kurz davor zu sagen, wir hören auf. Und dann kamen aber aus einer anderen Gemeinde, kamen, ich glaube, 12 Leute dazu, die kamen aus einer Gemeindespaltung, suchten eine neue Heimat und haben sind dann dazugekommen. Und das waren halt auch Leute, die echt aktiv Gemeinde bauen wollten, wirklich. Und ja, da haben wir uns halt auch dann zusammengerauft und dann ging es auch irgendwie weiter. Und die Aufgaben waren halt auf mehreren Schultern verteilt. Das war jahrelange, ja, eine richtig gute Arbeit. Und die Räumlichkeiten, in denen wir waren, die waren halt auch nicht so optimal. Das waren kleine Räume, wir hatten wenig Platz für Kinder und Jungschau und so. Das war also ein bisschen so improvisiert. Und da war, da kam der Gedanke auf, irgendwann mal vielleicht auch was Eigenes zu erwerben oder was Neues zu mieten. Und das ist auch dann gekommen. Wir hatten ein altes Fabrikgebäude gefunden mit einem Wohnhaus dran. Und so als Hausmeisterwohnung war das so gedacht. Und ja, dann wurde das Ding halt geprüft. Nutzungsänderungsanträge, so wie hier auch, wie das so ist, geht so seinen Gang. Und alles, als alles in trockenen Tüchern war, haben wir halt losgelegt, umzubauen. Ich war gerade am Fenster einsetzen in der Hausmeisterwohnung. Da kam auf einmal die Polizei und sagte, sie müssen sofort aufhören zu arbeiten. Hier über diesem Haus liegt ein Baustopp. Ich habe dann noch das Fenster eingesetzt, musste wirklich aufhören, durfte nicht mehr weiterarbeiten. Baustopp deswegen, wir hatten einen Nachbarn, das war auch nicht ein unmittelbarer Nachbar, der war auch weiter weg. Und ja, der wollte nicht, dass vielleicht Gemeinde gebaut wird, der hatte vielleicht Sorge, dass da mit viel Autoverkehr und Krach und sowas ist. Und das war aber auch ein Mann, der auch in Wermskirchen ist der Stadt bekannt, dass er halt auch so, ich sag mal, so ein Stänker ist irgendwie, der lacht auch mit der Stadt im Clinch. Auf jeden Fall konnte der erwirken, dass wir 5 Jahre nicht mehr bauen konnten. Also es ging 5 Jahre nicht weiter. Wir mussten aus den alten Räumlichkeiten raus, sind dann eben im EC untergekommen. Das war aber auch nicht so ideal, aber wir hatten halt Räume, weil wir halt immer samstags abends dahin mussten, Stühle aufbauen, Stühle abbauen, wie das dann immer so ist. Und nach 5 Jahren ging es dann weiter. Dann haben wir unser Gemeindehaus halt auch mit wenigen Leuten und wenigen Kräften halt auch intensiv umgebaut. Ich glaube 1,5 Jahre oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und dann war es endlich soweit, dann waren wir endlich drin. Und dann konnten so die ganz normalen Sachen mal wieder aufleben, Gottesdienste und ja, wir hatten Teamkreis, Familiengottesdienste, was man so macht. Und dann kam das, wo keiner mit gerechnet hatte. Es fing an zu kriseln. Es fing so an zu kriseln, dass sich ein paar Leute wirklich genötigt fühlten, auch hinterher dann zu gehen. Das waren auch aktive Leute. Und parallel zu dieser Zeit entstand auch noch im Keller, wir hatten einen Schimmelschaden und der wurde so extrem, dass wir die unteren Räume, ich habe das prüfen lassen, das war so gesundheitlich schlimm, dass wir das auch echt schließen lassen mussten. Und dann war dieser Punkt wieder irgendwie da. Jetzt hatten wir ein Gemeindehaus, wir hatten die finanzielle Belastung, es waren Leute gegangen und die Aufgaben waren wieder auf mehreren Schultern oder auf wenigen Schultern verteilt. und wir hatten doch diesen Bauschaden. Und dann kam die Überlegung, was machen wir? Wollen wir weitermachen oder machen wir jetzt mal einen Punkt hier? Und dann haben wir uns halt schweren Herzens wirklich entschlossen zu sagen, man macht das irgendwie total ungern. Wer das schon mal so erlebt hat, auch eine Arbeit aufzuhören, so für Jesus, das ist nicht schön. Wir haben aber dann gesagt, wir können einfach nicht mehr. Wir haben in den letzten Jahrzehnten so viel investiert. Wir hatten diesen Baustopp. Wir hatten die Krise mit den anderen Geschwistern, sag ich mal. Die Gründe will ich jetzt mal gar nicht erwähnen, das würde absolut den Rahmen sprengen. Könnte man auch echt eine Predigt drüber halten. Und wir hatten diesen Bauschaden. Und dann haben wir echt schwer ans Herzens gesagt, okay, wir machen einen Punkt. Wir schließen Gemeinde. Haben dann den Bund eingeschaltet, auch wegen den finanziellen Sachen. Das lief über die Bank. Und dann lief das noch so ein halbes Jahr. Wir haben dann noch Gottesdienste gehabt, aber so im kleinen Rahmen alles. Und hatten in diesem halben Jahr einen Seelsorger, der uns halt auch in dieser Zeit betreut hatte, damit man nicht einfach sagt, tschüss, wir gehen und machen die Tür zu, weil das war unser Zuhause. Und da waren halt auch die älteren Geschwister, da waren echt Leute bei, die sind da 60 Jahre hingegangen oder so. Und für die war das halt auch ein Schock irgendwie. Na, aber dann war es halt Ende März, im 2009 war es dann soweit, der letzte Gottesdienst und die Tür zu. Parallel zu der Zeit war bei mir auch beruflich eine Veränderung. Ich bin ja Tischler, ich war 15 Jahre selbstständig, hatte schon 2003 meinen Betrieb in Solingen verkauft, weil es immer so ein extremes Rauf und Runter war, mit Arbeit haben und Arbeit nicht haben und weil auch dann die Kosten nicht mehr so im richtigen Zusammenhang standen. War dann noch die letzten 4 Jahre so beim Freund eingemietet und hatte aber dann auch die Möglichkeit, mich nochmal beruflich zu verändern, vom Arbeitgeber wieder zum Arbeitnehmer zu werden. Das war auch ein kleines Wunder von Gott, weil ich halt auch in 10 Minuten oder so hatte ich eine neue Stelle und das war schon was Besonderes. Und in der Zeit waren aber auch dann noch zwischenmenschliche Beziehungen und Stressfaktoren. Und man kann so sagen, so Ende 2008, Anfang 2009 war so unser persönlicher Scherbenhaufen, der war echt da. Und ein Kehrblech hätte so nicht mehr gereicht, die ganzen Sachen irgendwie wegzufegen. Damit jetzt kein negativer Eindruck entsteht, das war jetzt ein kleiner Abriss von 25 Jahren. Dass sich nicht einer denkt, die arme Familie Merz hatten ja irgendwie ein schlimmes Leben. Wir hatten auch ein schönes Leben, wir hatten tolle Urlaube, wir hatten gute Zeit mit Leuten, gar keine Frage. Aber wie das schon mal so ist im Leben, es kommt manchmal dann echt knüppeldick und das war halt schon eine echte Belastung. Und jeder von euch weiß das, wenn man was erzählt, das meiste steht halt zwischen den Zeilen. Zwischen den Zeilen heißt Enttäuschung, Traurigkeit, Wut, Verzweiflung, Bitterkeit, Fragen an Gott, wo bist du gewesen, war das alles irgendwie falsch, diese Dinge. Und da könnte man ja echt Bücher drüber schreiben. Wenn ich so zurückgucke, fallen mir 3 Sachen leuchten immer so am Horizont auf. Das ist das Erste, meine Frau, die Susanne, die auch in der Zeit, sag ich mal, die musste das ja auch alles mittragen, beruflich, gemeindlich, zwischenmenschliche Sachen. Das war auch für uns eine schwere Zeit. Da bin ich sehr, sehr dankbar, sag ich mal, dass wir zusammengeblieben sind, dass das nicht irgendwie zerbrochen ist. Ich bin Gott sehr dankbar, dass er das zusammengehalten hat, muss ich wirklich sagen. Und mich hat in der Selbstständigkeit ein Spruch begleitet, so die ganzen Jahre, der hängt auch noch heute in meinem Zimmer. Manchmal denkt man, Gott müsste einen in allen Widerwärtigkeiten des Lebens ein sichtbares Zeichen geben, das einem hilft. Aber das ist eben sein Zeichen, dass er es einen durchhalten, erdulden und wagen lässt. Das ist eben sein Zeichen, dass er es einen durchhalten, ertragen und dulden lässt. An diesem Spruch habe ich mich irgendwie immer hochgezogen. Und was Gemeinde angeht, als da alles zu Zerbruch gegangen ist, habe ich Gott gesagt, Herr, ich würde gern irgendwie einen Spruch von dir haben, kannst mir nicht einen geben. Ich bin nicht der Typ, der so beim Blättern so den Finger in die Bibel steckt, aber Ich habe gesagt, wenn es geht, egal was du mir gibst, egal was du mir gibst, ich werde es probieren umzusetzen. Und der Spruch war dann irgendwann noch da, der steht in 1. Petrus 5, Vers 6. Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes und warte, bis er dich erhöhe zu seiner Zeit. Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes und warte, bis er dich erhöhe zu seiner Zeit. Ja, unser Leben ging dann weiter. Beruflich hat sich das alles ein bisschen beruhigt. Das war auch nicht so ohne für mich. Und wir sind dann auch hierhin geführt worden, in diese Gemeinde. Haben wir neue Leute kennengelernt, neue Freunde, neue Glaubenserfahrungen, einen Hauskreis. Und dann kam halt vor ein paar Monaten, kam Storch, Wolfgang und Daniel zu mir und haben ihr Anliegen vorgetragen. Sie haben gesagt, dass sie sich vorstellen könnten, mich in die Ältestenschaft mit aufzunehmen und zu berufen. Das hat drei Reaktionen bei mir ausgelöst. Die erste war, ich habe mich gefreut, weil es ja auch irgendwie ein Stück Vertrauensbeweis ist und irgendwie so eine Wertschätzung. Der zweite Punkt war, ich war irgendwie beschämt, also positiv beschämt, weil dieser Bibelspruch wieder kam, demütige dich unter die mächtige Hand Gottes und warte, bis er dich erhöhe zu seiner Zeit. Die mich kennen und mich die letzten Jahre hier miterlebt haben, die werden vielleicht gemerkt haben, gespürt haben, ich bin kein Typ, der sich in Sachen irgendwie reindrängt. Ich habe nie gesagt, hört mal Leute, ich bin Vater und ich habe auch jahrelang Kindergottesdienst gemacht, wenn das nichts, guck doch mal, ich kann das richtig gut oder so, sondern das wurde an mich herangetragen. Ich weiß schon gar nicht mehr genau wie, aber irgendwie vielleicht gemerkt, der Uli kann es vielleicht mit Kindern oder so und dann habe ich dann auch dazu Ja gesagt. Das war so dieses immer, Jesus bereitet die Sachen vor für mich. Ich möchte dann, mein Part ist dann mehr, ich möchte dann auch prüfen die Dinge und möchte dann auch in diesen Wegen wandeln, die Gott irgendwie vorbereitet. Und das Dritte war natürlich dann, wie bekomme ich eine klare Antwort? Und ja, das ist auch jetzt auch ein Grund, unter anderem, warum ich das erzähle, warum ich stehe. Diese Antworten sind auch drei Sachen. Es geht mal wieder über den Partner. Der muss erstmal Ja sagen oder mit Ja sagen, weil die Partner ja die Leute sind, auch bei solchen Diensten, die immer diejenigen sind, die irgendwo auch dann zurückstecken müssen. Manchmal, nicht immer, aber manchmal, es geht halt auch Zeit drauf, Gespräche drauf, Treffen drauf und so. Und wenn man dann halt eine Partnerschaft hat, wo der Partner das nicht auch im Jahr zu findet, dann ist das irgendwie schon schräg. Dann wird es auch nicht gut gehen wahrscheinlich. Und die zweite Sache, es sind zwei Bibelverse. Der erste steht in Jesaja 30, den kannte ich schon, aber der ist mir in diesem Zusammenhang halt nochmal gekommen und auch sehr wichtig geworden. Und zwar heißt der Vers, wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt, werdet ihr eine Stimme hören, die zu euch sagt, das ist der Weg, dem ihr folgen sollt. Wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt, werdet ihr eine Stimme hören, die zu euch sagt, das ist der Weg, dem ihr folgen sollt. In wichtigen Entscheidungsfragen wünscht man sich ja eigentlich ein klares Zeichen von Gott. Optimal wäre so ein Licht wie bei dem Saulus, wo man ganz klar erkennen würde, so wow, das ist es jetzt. Das war es aber nicht. Und der Vers ist auch nicht ganz richtig, wie ich ihn vorgelesen habe. Da fehlt ein entscheidendes Wort. Ich lese ihn nochmal vor. Wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt, werdet ihr eine Stimme hinter euch hören, die spricht. Das ist der Weg, den geht. In meiner Situation und vielleicht auch in deiner Situation, wie ich gerade gesagt habe, man denkt ja manchmal, Gott müsste einem in allen Dingen so ein sichtbares Zeichen geben. Aber in meinem Leben ist mir halt aufgefallen und auch, ich habe es auch schon mal manchen Leuten auch dann gesagt, guck doch mal nach hinten. Guck doch mal nach hinten, was Gott in der Vergangenheit zu dir alles schon gesagt oder auch gewirkt hat. Und das könnten Sachen sein, vielleicht, bei dem einen, dass das, oder dass man vielleicht permanent Sachen überhört hat, die Gott schon gesagt hat. Und Gott hat immer gesagt, Mensch, ändere das doch mal. Ich weiß, dass das schwer ist, aber ich bin dir auch da, ich helfe dir ja auch, aber ändere doch mal die Sachen. Du verlangst immer neue Zeichen von mir und eine neue Stimme, aber wir sind da irgendwo hängen geblieben. Oder Gott sagt vielleicht, du musst echt mal das Gespräch suchen, du musst da nochmal mit einem sprechen oder auch dich um Verzeihung bitten. Oder man wundert sich, dass in seinem Christsein so wenig passiert. Vielleicht sagt Gott, vielleicht sagt die Stimme von hinten, hör mal, wir hatten doch echt eine gute Zeit immer, als du noch mehr Zeit mit mir investiert hast, Bibel lesen, Gebet oder so. Das war richtig gut, da konnte ich zu dir reden. Und du verlangst immer neue Sachen von mir und klare Zeichen, aber es wäre irgendwie gut, wenn du doch mal das Alte aufgreifen würdest. Bei mir war es so, als Gott gesagt hätte, Uli, die ganzen Dinge, die bei euch in der Vergangenheit passiert sind, die waren alle gut und die waren alle richtig, die waren auch alle wohl überlegt und die waren auch mit mir gemeinsam getragen, aber es ist so einiges in deinem Leben weggefallen. Ich sage mal jetzt Selbstständigkeit, Gemeinde, Gemeindeerfahrung, auch keine schönen Dinge, gesundheitliche Sachen sind weggefallen, du bist krank. Aber ich habe diese Dinge nie gewollt. Ich habe sie auch nicht heraufbeschworen oder so. Aber irgendwie, ich bin Gott und da ich Gott bin und alles weiß, habe ich diese Dinge bei dir ein Stückchen nutzen können, damit genau das passiert, was du dir eigentlich immer gewünscht hast. Ich habe mir eigentlich immer gewünscht, Gott ohne Kompromisse nachfolgen zu können. Ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Wenn Gott irgendwas sagt, dass ich anfange zu diskutieren, dass ich anfange, irgendwie Kompromisse zu machen. Und ich habe hinterher nach Jahren gemerkt, ich komme an diesem Punkt nicht weiter, wenn ich nicht mich irgendwie ganz auf Gott einlasse kann. Das ist unser Wunsch von allen, aber ich weiß halt auch, wie schwer es ist. Und das war eigentlich so, und da kam so dieses Bild von einem Trichter, so ein Lebenstrichter, der halt hinten ganz breit ist und immer schmaler wird. Und das war eigentlich dann der Punkt, dass ich sagen konnte, von meiner Seite aus, ja, oder von unserer Seite aus, ich denke, dass das dran ist und ich denke, ich mache das. Der zweite Vers, den kannte ich nicht. Der steht in Apostelgeschichte 20. Der war irgendwie auf einmal da, keine Ahnung woher. Auf jeden Fall, ich kannte ihn nicht und er hat mich auch ziemlich berührt und spiegelt auch das ein bisschen wider, was ich auch die letzten Jahre an Veränderungen irgendwie erlebt habe. Wenn man diesen Vers vorlesen würde, wenn ich jetzt Bürgermeisterkandidat wäre, dann hätte ich schon die ersten Minuspunkte, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist ein Bibelvers von Gott, es sind geistliche Sachen und wir müssen halt lernen, auf diese geistlichen Dinge zu gucken und die irgendwie hinzukriegen, in unser Leben einzubauen. Der steht in Apostelgeschichte 20, Vers 28. Da steht, gebt Acht auf euch selbst, ja, das macht die Welt. Schlag die Zeitung morgen auf, ist wahrscheinlich der Nächste drin, der auf dich Acht gegeben hat, der irgendwie Gewinne eingefahren hat, Leute betrogen hat. Das ist das, wo wir drin leben. Aber der Vers geht weiter. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der Heilige Geist euch als Leiter berufen hat. Weidet die Gemeinde Gottes, die er sich durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Drei Dinge da drin. Ich fange mal von hinten an. Es ist Gottes Gemeinde, Jesus Freaks Remscheid, Stockter Straße 142 ist Gottes Gemeinde. Wir sind alle hier, weil Gott uns berufen hat durch sein Blut. Ich bin immer fasziniert, ich könnte stundenlang mir Geschichten anhören von Menschen, oder von Menschen, wie sie halt Gott erlebt haben und wie Gott sie zum Glauben berufen hat. Wir sind ja alle total unterschiedlich, auch hier. Ich finde das total irre. Das zweite ist, der Heilige Geist muss diese Berufung aussprechen. Es geht um, auch jetzt im Falle von mir, ich rede jetzt mal von mir, aber es wäre auch egal, wenn es ein anderer stehen würde. Es geht in diesem Falle von Erkennen, von Prüfen und auf die Stimme auch des Heiligen Geistes zu hören. Und da ist natürlich dann auch Gemeinde gefragt, da ist dann jeder von euch gefragt, zu prüfen, passt das, auch jetzt in meinem Fall mit dem Uli, kann ich da so mein Ja zu geben, kann ich das so von Gott sehen? Und der erste Teil, worum es mir halt auch geht, das ist halt dieses Achte auf dich selber. Ich habe mir mal den Satz aufgeschrieben, der hängt an meinem Bett. Die entscheidenden Dinge, kann man sich nicht selber sagen. Die entscheidenden Dinge, gerade aus Gottes Welt, kann man sich nicht selber sagen. Wir leben ja nicht im Sehen, wir leben im Glauben. Und es geht um geheimnisse Dinge, die Gott in sich trägt. Und er offenbart sie ja uns, er will sich offenbaren. Aber wir werden sie nicht hinkriegen, wenn wir nicht diesen Zeitrahmen und schaffen, die Möglichkeit, wie auch immer, dahin zu kommen, auf Gott zu hören. Und Gott weiß das ja, dass wir, und das weiß auch jeder von uns, dass man eigentlich eine geistliche Arbeit nur machen kann. Man kann nur predigen, wenn man irgendwie auch von Gott selber was bekommt oder so. Und sonst wird sich irgendwann totlaufen. Und das ist eigentlich so mein Punkt, der mir auch in den letzten Jahren wichtig geworden ist. Achte auf dich selber, achte auf dein Herz, achte auf deine Seele. Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Pflegst du die? Ist die intakt? Bibelverse wie durch Ruhe und Umkehr würdet ihr gerettet. Im Stille sein und Vertrauen liegt deine Kraft. Oder aus Saharia. Das sind so Verse, die mich über die letzten Jahre begleitet haben. Nicht durch menschliche Kraft oder Macht soll es geschehen, sondern allein durch meinen Geist, spricht der Herr. Oder auch aus Sprüche. Mehr als alles achte auf dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und das wäre jetzt so mein Wunsch und meine Bitte an Gemeinde, an euch, an jeden Einzelnen. Mir ist das irgendwie immer wichtig gewesen, für Gemeindeleitung zu beten. Wir haben im Hauskreis auch regelmäßig für den Storch gebetet, für den Wolfgang, für den Daniel, unabhängig von den Personen jetzt mal. Aber weil das halt auch nicht so einfach ist. Hier ist keiner irgendwie besser oder anders, aber die Aufgaben sind ja anders. Und als Gemeindeleiter, als Gemeindeältester werden halt auch Sachen, Entscheidungen gefällt, vor Gott, so gut wie es geht, aber, wie gesagt, das Entscheidende kann man sich nicht selber sagen. Und es ist eigentlich, ich habe heute Morgen nochmal darüber nachgedacht, es ist eigentlich mehr wie eine Bitte, die ich an euch hätte. Es ist schon fast so, macht es euch irgendwie zur Aufgabe, schafft euch Räume, also Zeiten, wo ihr auch da wirklich intensiv für betet, nicht nur mal so ein halbes Jahr oder so, sondern dass man es wirklich reinkriegt, für Leiterschaft zu beten. Denn Fehler werden passieren, wir sind alles nur Menschen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich für Menschen bete, passiert bei mir Folgendes. Gerade auch, wenn ich jetzt für Gemeindeleitung bete oder so, dann passiert Folgendes. Ich werde sensibler für die Leute. Ich frage mal nach, wie geht's dir? Brauchst du irgendwas? Und im Falle eines Fehlers oder eines Fehltrittes, sage ich mal, wie auch immer, gehe ich mit den Leuten barmherziger um. Weil oft sind ja dann die Leute, die gerade vorne sind oder vorne stehen, denen wird dann gesagt, ja, ihr hättet aber und ihr müsstet aber, und warum habt ihr nicht oder so. Und das, ja, und da hat halt die Gemeinde auch die Verantwortung. Auch ich bin es ja noch nicht. Zum Schluss, ich habe noch ein Bild von Gemeinde, wie ich Gemeinde sehe. Unter anderem, ich sehe uns alle so in einer langen Reihe nebeneinander stehen. Und wir sind alle irgendwie, wir halten uns an die Hand. Wir haben irgendwie die Hände auf den Schultern. Wir haben uns irgendwie untergehakt. Und diese Reihe geht halt auf Jesus zu, gemeinsam. Und da wir alle unterschiedlich sind von Größe und unserem Körperbau, wie auch immer, wird das nie eine Linie sein, die gleichmäßig geht, sondern sie wird immer so ein bisschen schlängelhaft sehr wahrscheinlich gehen. Sie wird auch deswegen schlängelhaft gehen, weil vielleicht ein paar vorne sind, die immer etwas stärker sind, ein paar, die etwas schwächer sind. Und wenn du genau hinguckst, wirst du sehen, da sind welche bei, die haben schon irgendwie ein Bein hochgehoben, weil sie nicht mehr können. Vielleicht sind da auch welche bei, die haben schon beide Beine hochgehoben, weil sie nicht mehr können. Aber dadurch, dass wir halt ein Leib sind und irgendwie alle untergehakt sind, werden die Leute aufgefangen. Und die werden halt mitgenommen in dieses Licht nach Jesus. Und das ist so meine Vorstellung halt von Gemeinde, so mein Wunsch, dass wir alle irgendwie bei Jesus ankommen und dass wir uns auch gegenseitig im Blick haben und im Auge haben und uns auch da irgendwie gegenseitig unterstützen. So, das war's erstmal von meiner Seite. Willst du noch ein Lied singen und ich bete dann, oder erst beten ein Lied? Dann würde ich noch ein Gebet zum Abschluss sprechen, heißt zum Abschluss. Herr Jesus Christus, ich bin so froh, dass du uns berufen hast, dass wir Kinder Gottes sind, dass du unser Freund bist, dass du uns nicht Knechte genannt hast. Ich bin so froh, dass der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat und uns bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind und uns auch vor Gott, dem Vater, vertritt mit den Worten, die wir so selber nicht immer so sagen können. Ich möchte dir danken für jeden, Herr, der hier ist. Ich möchte dir danken für unsere Gemeinde, dass wir alle gemeinsam unterwegs sind und dass wir wirklich auf dem Herzen haben, Jesus Christus, unser Leben mit dir irgendwie zu leben. Aber du kennst auch, Herr, die Schwierigkeiten, die wir haben. Du kennst die Niederlagen, du kennst ja die Schicksalsschläge, die uns auch treffen. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, ich wünsche mir echt, dass wir am inwendigen Menschen so stark werden, dass wir es immer wieder, auch wenn es schon mal vielleicht länger dauert, es schaffen, mit dir über Mauern zu springen. Und bitte schärfe unseren Blick für das Entscheidende, was wir uns nicht selber sagen können, dass wir wirklich irgendwie ja, dich immer suchen. Du bist ein Beziehungsgott. Du bist kein Gott, der was diktiert. Du willst Beziehungspflege. Schenke, dass wir das hinkriegen in unserem Leben. Und darüber halt irgendwie auch, ja, es kommt ja uns zugute und es kommt auch den Menschen zugute, mit denen wir unterwegs sind. Amen.